Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber steht Michael. Michael, wenn du im Moment die Zeitung aufschlägst, was ist denn für dich so das ganz große Thema, das du auf jeder Seite siehst, abseits vom Krieg in der Ukraine?
Ja, auf jeden Fall Inflation, würde ich sagen. Also das liest man überall, dass die Preise steigen und das Thema ist sehr präsent.
Absolut. Und ich habe gerade gesagt, so abseits vom Krieg in der Ukraine, der hängt ja doch damit zusammen. Also der ist ja dadurch, dass dann die Sanktionen gegen Russland erhoben wurden, wodurch wir kein Gas mehr oder weniger Gas bekommen haben und dann hat Putin ja abgeschaltet und jetzt bekommen wir gar keins mehr aus Russland, hat das natürlich die Inflation nochmal ordentlich nach oben getrieben. Was aber denn wirklich die ganzen Hintergründe der Inflation aktuell sind. Darüber habe ich mit Professor Mechthild Schroten von der Hochschule in Bremen gesprochen. Sie hat mir mal wirklich von Grund auf erklärt, was Inflation eigentlich ist, wo die herkommt aktuell und welche Maßnahmen genommen oder unternommen werden von Seiten der Regierung und unternommen werden können weiterhin, zum Beispiel von Seiten der EZB. Und ja, wie es denn aussieht, wie schätzt du denn die Lage ein, Michael? Glaubst du, die Inflation wird nochmal ansteigen, wird nochmal anziehen oder glaubst du, wir haben jetzt so einen Peak erreicht und es geht eher nochmal, also bleibt vielleicht gleich und geht nach unten? Wie schätzt du es ein?
Ja, also ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das vorherzusehen. Ich glaube, es wird problematisch, wenn sich so die Erwartungen für Inflation, also Inflationserwartungen bei den Menschen festsetzen. Also wenn jeder sagt, oh, ich gehe eigentlich davon aus, dass die Preise steigen werden. Also das könnte problematisch werden. Ansonsten glaube ich eher, dass es jetzt nicht von den Verbrauchern kommt, sondern eher eine Angebotssache ist, also dass Lieferketten gestört sind, dass es weniger Öl und Gas für uns Deutsche derzeit zu kaufen gibt, also dass das eher Inflationstreiber sind und nicht irgendwie die Verbraucher, die jetzt wie wild kaufen. Das ist natürlich schwierig als Zentralbank sowas einzufangen.
Absolut, also du sprichst da schon ganz viele Punkte an, über die ich auch mit Frau Professor Schroten gesprochen habe. Ja, und wie sie die Lage einschätzt und wohin die Reise vielleicht geht in Sachen Inflation, das hört ihr jetzt, das ganze Interview. Professor Dr. Mechthild Schroten von der Hochschule in Bremen. Viel Spaß. Heute zu Gast bei mir hier im Haus der Unionsstiftung Frau Professor Dr. Mechthild Schroten von der Hochschule Bremen. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, schön, dass Sie den weiten Weg aus Bremen auf sich genommen haben, hierher nach Saarbrücken. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ja uns seit Prinzip schon seit Anfang des Jahres eigentlich wirklich beschäftigt, nämlich das Thema der Inflation. Über Jahrzehnte war es überhaupt gar kein Thema. Es wurde sogar vor einer Deflation gewarnt seitens der EZB. Mario Draghi war da immer großer Sprecher in Bezug auf die Deflation. Und jetzt haben wir plötzlich eine Inflation. Die Preise steigen, wir sind jetzt bei ungefähr 8%. Und ich fange jetzt aber mal ganz, ganz von vorne an. Frau Schroten, was genau ist denn eigentlich eine Inflation?
Ja, also ich möchte erstmal, nachdem Sie jetzt ja so eine Steilvorlage schon gegeben haben, möchte ich erstmal darauf hinweisen, das ging schon letztes Jahr los. Und im letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte, war schon ziemlich genau zu beobachten, dass auf einmal die Preise stiegen. Und mehr oder minder umgangssprachlich ist eine Inflation nichts anderes als eine Preissteigerung über einen bestimmten Warenkorb gerechnet, den durchschnittlichen Warenkorb, von mehr als 2%. Denn bis 2% lässt die EZB das zu. Also wir hatten das schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 ganz klar beobachtbar. Es kam damals in der Tat auch schon aus den Energiepreisen und aus den Nahrungsmitteln.
Okay, das heißt, es ist, die Preise steigen, weil vor allen Dingen die Energie teurer wird. Ich glaube, damals fing es an, dass Gazprom so ein bisschen kritisch beäugt wurde und Russland hat schon Truppen zusammengezogen. Da war nicht ganz klar, was passiert da in der Ukraine. Und dann sind plötzlich die Preise nach oben gegangen wegen einer unsicheren Lage und das hat sich gehalten und ist stärker geworden. Kommt die Inflation, die wir im Moment haben, diese 8%, kommt die allein davon, dass die Energiepreise gestiegen sind oder etwa nicht?
Naja, also es gibt auf dieser Erde kaum etwas, was nur einen Grund hat. Mhm. Und natürlich hat auch die Inflation mehr Gründe. Und auch damals schon, also voriges Jahr, war es so, es war beobachtbar, dass die Energiepreise stiegen. Das hatte nicht unbedingt schon was mit Russland zu tun. Es gab da auch schon Öl und es gab einige Zusammenbrüche von Lieferketten. Mhm. Und in diesem Rahmen entstanden Knappheiten. Und diese Knappheiten führen in einer Marktwirtschaft automatisch zu Preisanstiegen.
Okay,
das und so heißt, ist es heute auch. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt einen Impuls, der kommt in der Tat ganz stark aus den Energiepreisen. Mhm. Dieser Impuls setzt sich dann auf den verschiedenen Produktionsebenen fort. Und natürlich möchte jeder und jede dann auch die gestiegenen Kosten, denn das sind ja Kosten, weitergeben. Dazu kommt, dass wenn es auf einmal sowas wie Inflation gibt und das sehr stark diskutiert wird, dann gibt es auch Inflationserwartungen.
Okay.
Und wenn es Inflationserwartungen gibt, dann gibt es auch ganz schnell die Idee, naja, also ich will nicht der Letzte sein und nicht die Letzte sein, die die Preise erhöht. Und dann kommt noch dazu, dass wir im Moment die massiven Preissteigerungen vor allen Dingen auf stark vermarkteten Märkten erleben. Das heißt, das sind keine richtigen freien Märkte mit ganz vielen Anbietern und Nachfragern für Gas, für Öl und so weiter, sondern da gibt es eine übersichtliche Anzahl von Anbieterinnen und Anbietern und die haben eine Preissetzungsmacht. Okay. Und wir müssen auch wirklich konstatieren, es gibt immer auch welche, die gerne was mitnehmen. Sprich auch die Marge in solchen Zeiten etwas erhöhen.
Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die es nicht mehr in dieser Hülle und Fülle gibt wie zuvor. Dadurch werden bestimmte Dinge dann am Ende teurer. Also das Benzin wird knapper, weil nicht mehr genug durch den Suezkanal beispielsweise kommt, weil da ein Schiff quer steht und dann kommt das nicht mehr rechtzeitig an der Tankstelle an. Die Tankstelle erhöht die Preise, weil sie nicht mehr so viel hat und die Leute aber in gleicher Menge kommen. Unter anderem auch die Bauern und der Bauer muss plötzlich mehr für sein Benzin zahlen und das gibt er dann am Ende weiter für das Getreide, das er mit dem Traktor geerntet hat am Ende. Und somit wird am Ende Getreide, Mehl und Brot teurer. Ist das so korrekt von Anfang bis Ende durchdeklingen?
Also es ist ein bisschen natürlich komplexer und man muss sich auch vorstellen, dass das alles ja sehr viel schneller passiert. Nicht erst in dieser Abfolge, sondern die Tankstelle hat eine Signalwirkung und das geht also relativ schnell. Und wir müssen uns auch vorstellen, dass es nicht nur den Bauern, die Bäuerin gibt, die tanken muss, sondern dass eben es langfristige Energieversorgungsverträge gibt.
Ja.
Und deswegen wundert mich das an manchen Stellen schon mit der Inflation, weil ganz viel von der Energie, die im Moment verbraucht wird, die ist noch zu Preisen gekauft worden vom vorigen Jahr, weil es gibt einen Terminmarkt.
Ja.
Und das heißt, da wird natürlich eine schöne Marge realisiert.
Okay, das heißt, da wird auch ein bisschen von den Unternehmen gesagt, ja, es gibt gut, ja die Inflation und das nehmen wir mal mit. Okay, ich verstehe. Bevor wir auf die Unternehmen zu sprechen können, Sie haben vorhin die EZB erwähnt und haben gesagt, bis 2% Inflation lässt die EZB das zu. Was heißt denn das? Also was genau hat denn die EZB mit meiner Inflation oder mit der Inflation zu tun genau?
Naja, nun, da gibt es natürlich große Streitereien darum, was die EZB damit zu tun hat. Meine Position ist relativ wenig, weil diese Inflation zurzeit nicht aus dem kommt, was die EZB kontrollieren könnte, nämlich der Geldmenge. Die Geldmenge ist in der Tat in den letzten 10 Jahren sehr stark gewachsen, weil die EZB eine sogenannte lockere Geldpolitik gemacht hat. Mhm. Wir hatten jahrelang Nullzinsen und wir hatten Aufkaufprogramme für bestimmte Wertpapiere, teilweise auch nicht allzu wertvolle Wertpapiere. Mhm. Und die EZB war da sehr großzügig. Das hat aber viele Jahre schon vor der jetzigen Preissteigerung stattgefunden. Es war beobachtbar, dass damals die Preise nicht gestiegen sind. Also man kann sich nicht vorstellen, die EZB hat es gemacht und zack, haben wir jetzt Preissteigerung.
Ja.
Dazu war viel mehr nötig, nämlich mindestens eine Angebotsverknappung, Corona-mäßig, und eben auch die Inflationserwartung. Und das ist nicht zu unterschätzen, dass wenn ich Inflation erwarte, ich jetzt schon mein Verhalten anpasse, meinetwegen auch horte, also bestimmte Produkte kaufe, die langlebiger sind und dadurch wieder selbst auch Knappheiten schaffe.
Okay. Also das, was Anfang der Corona-Pandemie mit dem Toilettenpapier beispielsweise passiert
das
ist.
Das war eine Sache, aber es hat in diesem Fall, das ist in Europa sehr stark eine angebotsgetriebene Inflation, die wir haben. Ja, wir haben also, das Angebot ist im Moment die Schwachstelle. Das haben wir, haben zusammengebrochene Lieferketten, die sind immer noch nicht wieder so belebt, dass eben im Prinzip alles beliefert werden könnte. Ja. Die Auftragsbücher der Industrie sind relativ voll, aber es hapert eben hier und da.
Okay. Ist denn dann das, was wir im Moment mit den Gasspeichern beispielsweise erleben, dass die auf Teufel komm raus gefüllt werden für den Winter, der uns bevorsteht, mit der Angst, dass gar kein Gas dann nachkommt, ist das auch eine Art dieses Hortens, was da passiert, oder hat das damit relativ wenig zu tun, weil das dann in diese Termingeschäfte geht, die sie vorhin angesprochen hat?
Das hat eigentlich wenig mit Horten zu tun, weil das jedes Jahr stattfindet.
Okay.
Also die Gasspeicher werden jetzt nicht außerordentlich aufgefüllt. Also das ist nichts Außergewöhnliches. Mhm. Aber wenn wir nochmal zum Toilettenpapier gehen, das war schon eine außergewöhnliche Situation.
Ja,
ja, also so. Und das ist eben Erwartungen. Mhm. Also oder andersrum, Erfahrungen bestimmen die Erwartungen. Wenn ich jetzt sehe, okay, die Preise steigen ständig, warum soll ich nicht jetzt schon mal mehr kaufen? Also ist das meine Erfahrung, die Preise steigen ständig, also kaufe ich irgendwas, was langlebiger ist, ja, und was ich irgendwie lagern kann.
Genau, weil es jetzt
und dann
noch
schaffe ich damit wieder neue Knappheiten. Und wir haben jetzt also eine Situation, in der die Inflation, zumindest aus meiner Sicht, aber das teilen auch viele andere Ökonominnen und Ökonomen, vor allen Dingen gespeist wird eben aus der Realwirtschaft, also aus echten Knappheiten.
Okay, okay.
Wenn das so natürlich, und das müssen wir aber auch konstatieren, das findet statt in einem Umfeld, in dem die Geldmenge in der Vergangenheit stark gewachsen ist. Ja, also das ist auch so zu sehen. Ob jetzt die Inflation nicht stattfinden würde, wenn die Geldmenge nicht gewachsen wäre, wage ich zu bezweifeln, weil wir diese Inflation weltweit beobachten.
Okay. Kommen wir nochmal auf die EZB zurück. Die erhöht jetzt ja stetig den Leitzins. Zwei Fragen. Was ist der Leitzins und was bringt die Erhöhung dieses Leitzinses denn genau in Bezug auf die Inflation?
Ja, also erstmal der Leitzins ist der Zins, zu dem sich Banken, also Geschäftsbanken bei der EZB Geld leihen können.
Ja.
Von der Leitzinserhöhung, die EZB war da sehr zögerlich im internationalen Vergleich, von der Leitzinserhöhung können wir uns vor allen Dingen zwei Effekte versprechen. Der eine Effekt ist eine Signalwirkung. Wir sehen, aha, es ändert sich was. Also ein großer Player sagt, es hat sich die Inflation geändert und ich versuche mal hier jetzt zu reagieren. Mhm. Natürlich, wenn wir haben in Europa eine durchschnittliche Inflation von gut 8% gegenüber dem Vorjahr. Und wenn wir uns das angucken und die mageren 1,25% Leitzins dann dagegen stellen, dann ist das natürlich sehr zögerlich.
Ja.
Aber es ist ein klares Signal. Das andere ist, und das ist aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig, die amerikanische Zentralbank hat mit der Zinserhöhung schon viel eher angefangen.
Mhm.
Und hat damit ein klares Signal gegeben an die Märkte, wir werden auf die Inflation reagieren. Die haben auch nicht sofort auf einen Zins erhöht, der jetzt auch nur in die Nähe der Inflationsrate kommt. Aber sie sind krasser vorgegangen.
Ja.
Was ist daraufhin passiert? Anleger, institutionelle Anleger, fangen an, danach zu suchen, wo kriege ich den höheren Zins? Naja, in den USA. Also haben wir eine Kapitalbewegung Richtung USA.
Mhm.
Dadurch wird mehr US-Dollar nachgefragt. Wenn mehr US-Dollar nachgefragt wird, wird der Euro weniger wertvoll. Ja?
Okay, ja.
Also sich das bitte nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Wenn die Zinsdifferenz zwischen diesen beiden Währungsräumen groß ist, dann bewegt sich der Wechselkurs in die Richtung des Währungs, also dann wertet die Währung auf, wo der Zins höher ist.
Mhm.
Gut, wenn wir das geschluckt haben, dann haben wir die Situation, dass der Euro an Wert verliert. Mhm. Einfach schon theoretisch. Es steht in jedem drittklassigen VWL-Lehrbuch. Ja? Und das ist so jetzt passiert.
Mhm.
Wir hatten auf einmal eine Zinsdifferenz, ja, die erheblich war. Und natürlich haben die Anlegerinnen und Anleger reagiert, ganz lehrbuchmäßig. Und der Wechselkurs hat sich verändert. Das wiederum, und jetzt muss ich noch einen Moment reden, das bedeutet, wenn der Euro an Wert verliert gegenüber dem US-Dollar, dass alle Kontrakte, also alle Verträge, die in US-Dollar denominiert sind, dass die natürlich teurer werden gemessen in Euro. So, und jetzt ist es nur noch ein Schritt, weil nämlich alles Öl und Gas in der Regel in US-Dollar gemessen wird. Wenn ich jetzt also den Gaspreis und den Ölpreis, der steigt ohnehin auch in US-Dollar, aber wenn ich dann noch den Wechselkurseffekt da drin habe, ja, dann habe ich importierte Inflation.
Okay,
ja?
Okay.
Und diese importierte Inflation speist sich eben einerseits aus dem Preis auf dem Weltmarkt und andererseits aber auch aus dem Wechselkurseffekt.
Das heißt, weil der Euro schwach ist, wird das Benzin und das Gas, das wir in US-Dollar kaufen, noch teurer,
genau, weil
der Unterschied so groß ist. Okay, das habe ich verstanden und habe auch verstanden, dass der Leitzins erhöht werden sollte, um einfach ein Signal zu zeigen und auch um den eigenen Markt zu stärken.
Ja, und die EZB ist aber sehr zögerlich, weil sie weiß, hier in Europa droht eine Rezession. Wir müssen uns das ein bisschen so vorstellen. Die Situation hier ist deutlich anders als in den USA. In den USA gibt es eine große, also ist das ökonomische Umfeld als wesentlich stabiler zu betrachten. Hier ist nicht weit von der Grenze Krieg. Das ist eine größere Unsicherheit und das ist nicht wegzudiskutieren. Also wir haben hier ein anderes Setting als in den USA.
Mhm. Okay, aber was würde denn bedeuten, wenn die EZB jetzt wirklich nochmal, weiß ich nicht, 3 Zacken zulegt und sagt, okay, wir gehen jetzt in die Richtung, in die die USA gegangen ist, in die die Federal Reserve, also die Notenbank in den USA gegangen ist und gleichen uns den an und erhöhen massiv den Leitzins. Was würde dann passieren in Europa?
Naja, also ich schätze mal, die Inflation würde nicht runtergehen. Also wenn sie das damit adressieren würde. Ja?
Mhm.
Und das ist die einzige Aufgabe, die die EZB hat. Die EZB hat in ihren Statuten eine Orientierung, Geldwertstabilität. Ja?
Okay.
Und das könnte sie damit wahrscheinlich nicht erreichen, weil eben die Inflation sich zurzeit aus anderen Quellen speist. Was dann passieren würde.
Das heißt aber, Entschuldigung, wenn ich da reingehe, das heißt aber, dass dieser Unterschied zwischen den Notenbanken USA und Europa und der Wertverlust des Euro gar nicht so viel ausmacht, dass es zwar schon mit reinspielt in die Inflation, aber dass es nicht so wesentlich ist, dass die EZB das auch irgendwie ausgleichen könnte. Verstehe ich das richtig?
Sagen wir es mal so, die EZB wird nicht wegen des Wechselkurses, das wird sie weiter die Zinsen erhöhen. Sie wird bestenfalls wegen der Inflation, also sie reagiert auf die Inflation. Und dann könnte es sein, dass der Wechselkurs sich, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie die Fed reagiert, die amerikanische Zentralbank. Also es ist ein Wettbewerb der beiden ganz großen Zentralbanken. Man muss sich aber vorstellen, die EZB ist nur der Geldwertstabilität verpflichtet. Die amerikanische Zentralbank ist völlig anders aufgestellt. Die hat Geldwertstabilität, aber viel wichtiger ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Okay. Also das ist eine andere Zielfunktion.
Okay, die hat die EZB nicht?
Nein.
Okay.
Und das wird immer so ein bisschen unterstellt, wenn man beide Zentralbanken miteinander vergleicht, als wenn sie die gleiche Zielfunktion hätten.
Okay, verstehe.
Aber wenn sie unterschiedliche Zielfunktionen haben, dann haben sie auch letztendlich unterschiedliche Kalküle. In Europa kommt eben dazu, dass es hier eine starke Verunsicherung gibt, auch durch den Krieg. Und wir hier, heute kamen wieder neue Zahlen. Es sieht ganz so aus, als wenn eine Rezession hochwahrscheinlich sein wird.
Die EZB kann den Leitzins erhöhen, um der Inflation zu begegnen in gewissem Maße. Kann sie das tun? Wird sie das tun? Aber wenn wir sagen, okay, die gesamtwirtschaftliche Lage, da wäre dann die Politik gefragt, um etwas zu tun. Jetzt ist die Frage, was macht denn die Politik gegen die Inflation aktuell? Bringt das was? Und was für Instrumente stehen ihr noch zur Verfügung? Fangen wir mal an mit, macht die Politik etwas gegen die Inflation überhaupt?
Ja, sagen wir mal so, zu meiner Überraschung übernimmt die Politik in vielerlei Hinsicht auf einmal die Idee, wir müssen da was machen. Mhm. Und wir haben also Politikmaßnahmen, gerade in Deutschland, übrigens können Sie das bei Bruegel, einem Think Tank, nachlesen. Auch in ganz Europa haben wir Politikmaßnahmen, die allesamt dieses Thema adressieren. Mhm. Also es ist längst nicht mehr nur das Thema in der EZB. Mhm. Aber alle diese Maßnahmen verbinden das Thema Preissteigerung mit der Energiesicherheit.
Okay.
Also da wird von einem Gut, oder das ist ein Sektor, wird von einem Sektor sozusagen ausgegangen und der wird eben stark in verschiedensten Politikmaßnahmen unterstützt. Das heißt, nicht nur der Sektor wird unterstützt, sondern auch der Verbrauch wird teilweise sogar reguliert. Mhm. Es werden Dinge diskutiert wie Preiskontrollen. Es gab in Deutschland das 9-Euro-Ticket, was nichts anderes ist als eine finanzielle Entlastung, also auch Inflationsdruck rauszunehmen über Fiskalpolitik in diesem Fall. Es wird aber es gibt eben nicht nur es gibt Fiskalpolitik, um die Inflationseffekte zu bremsen, insbesondere bei bestimmten Bevölkerungsgruppen. Das wird in Deutschland stark diskutiert, dass das nicht zielgenau ist. Und es wird viel reguliert. Okay. Das heißt, die Politik geht in ganzer Bandbreite auf das Thema. Aber immer in Bezug auf Energiesicherheit.
Was wäre denn neben der Energiesicherheit, was wären denn noch Felder, wo sie wirklich aktiv und auch wirkungsvoll etwas gegen die Inflation tun könnte?
Wirkungsvoll, das ist immer so eine Sache. Aber sagen wir mal so, es liegt ja nahe, zum Beispiel auch bei Nahrungsmitteln was zu machen. Mhm. Und fehlt im Moment, also im Vergleich zur Energiewirtschaft, fehlt da noch so die Fantasie, was man da so machen kann. Aber in der Energiewirtschaft wird jetzt sehr stark auf Regulierung gesetzt und eben sogar von Preiskontrollen ist die Rede und von Übergewinnsteuer, ein Wort, was wir in Deutschland bisher nicht kannten. Mhm. Und was sozusagen klar macht, in welchem Setting wir sind. Also es gibt auch Unternehmen, die einfach schlichtweg von der momentanen Situation immens profitieren.
Wer wäre das? Also wir haben, klar, wir haben schon über die Energiewirtschaft gesprochen, dass die auf jeden Fall mit von der aktuellen Inflation profitiert. Wer wäre denn noch ein Profiteur der Inflation? Jetzt gar nicht mit vielleicht böser oder stark Gewinnabsicht, aber wer profitiert denn generell von einer Inflation? Ja,
alle, die Preise setzen können, okay, sind natürlich erstmal Profiteure. Alle gekniffen, also wenn wir die andere Seite uns mal angucken, gekniffen sind alle, die keine Preissetzungsmacht haben. Und das sind natürlich, na, was ist denn das? Das sind die Löhne. Als abhängig Beschäftigte kann ich nicht meinen Lohn setzen, so mal eben. Also da haben wir auch eine klare Teilung. Jede Krise ist immer eine Verteilungskrise und das macht sich auch hier deutlich. Langfristig ist diese Krise, führt eine Inflation immer dazu, und zwar unabhängig davon, ob sie nun aus dem Angebot kommt, wie im Moment, aus der Geldmenge, wie manchmal und so weiter, sie führt immer dazu, dass die Schulden entwertet werden. Das heißt, ein Schuldner ist immer besser dran als ein Gläubiger. Mhm. Oder eine Schuldnerin ist immer besser dran als eine Gläubigerin in einer solchen Situation. Und das ist natürlich auch eine Umverteilung. Da müssen wir uns auch nichts vormachen.
Das heißt, einer der großen Gewinner dieser Inflation wäre aktuell auch Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister, mit Blick auf die Schulden, die Deutschland hat. Also ist das auch etwas, wovon alle dann am Ende profitieren, weil wir ja de facto weniger Schulden haben?
Also erstmal, ich habe grundsätzlich irgendwann etwas gegen diese Personalisierung. Ja? Also
das, ich wollte das Ganze illustrieren. Bringen, ja?
Aber so diese Personalisierung der Politik, ich finde letztendlich hilft die nicht unbedingt weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist so, dass egal, ob es nun der Staat ist oder Unternehmen sind oder Banken sind, die sich bei der Zentralbank Geld leihen, alle, die sich Geld leihen oder ob es Häuslebauerinnen sind oder Bauer, Häuslebauer, naja, egal. Also ob es, egal wer sich da Geld leiht, geliehen hat vor allen Dingen zu den sehr, sehr günstigen Zinsen, der reale Wert dieser Schulden sinkt. Mhm. Und das ist natürlich ein Effekt, der nicht zu unterschätzen ist. Ja. Und das ist natürlich, weltweit ist in nahezu jedem Land der größte Schuldner ist immer der Staat. Mhm. Ja, weil das wichtigste Papier sozusagen, die wichtigste Finanzanlage, die es in der Regel gibt, ist die Staatsanleihe.
Mhm. Okay. Alles klar. Also ich wollte auch gar nicht Herrn Lindner persönlich da, sondern nein, im Prinzip, das, also gibt ihm das denn auch mehr Freiheiten, wenn er sagen kann, okay, den Schuldenberg, den ich hier in meinem Büro immer habe und der immer böse auf mich drauf guckt, egal was ich mache, der würde jetzt plötzlich kleiner und harmloser im gewissen Maße. Gibt ihm das denn auch Freiheiten, nochmal andere Dinge zu machen, also auch neue Investitionen beispielsweise zu tätigen, oder ist das kein direkter Zusammenhang?
Nein, das ist kein direkter Zusammenhang, nur indirekt. Und der kann sogar kurzfristig nach hinten losgehen, weil es kommt immer darauf an, zu welchen Zinsen man diese Schulden aufgenommen hat. So, ah, okay. Ne? Und wenn da flexible, also es gibt da eben auch welche mit flexiblen Zinsregimen und so weiter, das kommt dann immer so drauf an. Das Bundesfinanzministerium hat ja die Schuldenbremse im Grundgesetz und möchte der auch so nachkommen. Sieht sich ja an allen Ecken und Enden dadurch auch sozusagen eingeschränkt, möchte ja immer gerne, kann aber anscheinend nicht. Wir erleben in solchen Situationen das Phänomen, was Hildegard von Bingen schon kannte, jedes Gift hat ein Gegengift, ja. Und wir haben dann eben Sondervermögen und andere Dinge, die halt an dem Haushalt vorbei, aber grundgesetzkonform definiert werden können. Und ich als Person halte das für höchst gefährlich, weil man mit der Zeit erfahrungsgemäß dann die Übersicht über solche Mechanismen schnell verliert. Und ich auch für eine gewisse Grundehrlichkeit einfach bin, wenn man die Schuldenbremse nicht halten kann, aus politischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer, dann sollte man das einfach offen kommunizieren. Ich denke mal, die Bevölkerung ist durchaus in der Lage, das zu verstehen und wundert sich ja eher, warum dann auf einmal 100 Milliarden Sondervermögen, wo sollen die denn jetzt herkommen, daherkommen? Das ist ja eine kommunikative Meisterleistung, das dann irgendwie rüberzubringen. Das wäre leichter zu sagen, wir müssen da mal uns einfach ehrlich machen. Aber ich bin nicht in der Politik, ich bin nur in der Wissenschaft.
Und da bleiben wir jetzt auch, denn wir gucken mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Bei Inflation schwingt ja auch immer die Inflationsangst mit. So hatten Sie auch einen Artikel, den Sie für die Bundeszentrale für politische Bildung geschrieben haben, genannt Inflation und Inflationsangst. Die Hyperinflation der 1920er Jahre, also wo wir dann von Inflationsraten von über, also die im fünfstelligen Bereich liegen, über 20.000% pro Monat ist das Geld, also sind die Preise gestiegen. Völliger Irrsinn, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Steht uns denn so etwas auch noch bevor? Also wohin geht die Reise mit der Inflation? Ist vielleicht leichter gefragt.
Na, also eine vergleichbare Hyperinflation wie vor 100 Jahren, das war ja vor 100 Jahren, muss man sich vorstellen. Das wird immer noch, das hat so traumatisiert, dass das immer noch als reale Gefahr, die irgendwo lauert, angesehen wird. Also das scheint im Moment nicht wahrscheinlich. Also eine Hyperinflation ist eine Inflation von mindestens 50% gegenüber dem Vormonat. Also wir messen hier immer die Inflation gegenüber dem Vorjahr. Wir kommen also auf 8% gegenüber dem Vorjahr. Mhm. Das heißt, wenn wir das als linearen Prozess sehen würden, dann hätten wir immer gegenüber dem Vormonat eine deutlich geringere Inflationsrate. Deswegen ist das fahrlässig, solche Begriffe im Moment zu fahren und überhaupt von so etwas zu sprechen.
Okay.
Aber nichtsdestotrotz gibt es große Inflationsängste. Man muss nicht gleich von Hyperinflation sprechen, weil einfach Inflation eine immense Verteilungswirkung hat, eben nicht nur zwischen Schuldner und Gläubigerinnen, sondern auch vor allen Dingen zwischen denjenigen, die die Möglichkeit haben, Preise zu setzen, und eben denjenigen, die nicht. Und wir haben also eine Einkommensstagnation für große Teile der Bevölkerung. Und gleichzeitig steigen die Preise. Das ist eindeutig ein Kaufkraftverlust und damit auch eine Schlechterstellung. Und von daher ist da sehr viel Potenzial für weitere Verarmung. Und das kann nicht Sinn einer solch reichen Volkswirtschaft wie Deutschland sein, dass Menschen hier in Armut, also noch stärker als ohnehin, also was ja sowieso schon ein Riesenproblem ist, noch stärker als ohnehin dem Armutsrisiko ausgesetzt werden. Das ist einfach ein Riesenproblem, und das ist auch nicht mit 300 Euro für alle irgendwie Energiegeld getan, also überhaupt nicht.
Okay. Wir könnten noch jetzt über das nächste Thema sprechen, Umverteilung, Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und die Verarmung. Aber wir haben über das Thema Inflation gesprochen und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mir erklärt haben, wie Inflation funktioniert, wie die aktuelle Situation ist. Und ja, wir sind gespannt, wohin es denn geht, ob der Krieg hoffentlich bald zu Ende ist und was dann vor allen Dingen passiert, ob es dann wieder sich normalisiert. Glauben Sie, wenn der Krieg zu Ende sein sollte, dass sich die Inflation auch wieder auf ein 2%-Niveau begibt oder wird uns das erstmal erhalten bleiben?
Also das mit dem Krieg, da kann ich nicht spekulieren, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus und da habe ich auch gar keine, also da kann ich gar nichts zu sagen. Aber ich kann, die Signale, die ich sehe, sind, dass wir werden noch einige Jahre mit höher als 2% Inflationsraten wahrscheinlich zu kämpfen haben. Mhm. Aber es wird einen Anpassungspfad geben. Es deutet alles darauf hin, dass die verschiedenen Politiken dann irgendwann greifen werden. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt sind die Energiepreise ja immens gestiegen, die Voraussetzung dafür, dass wir nochmal so eine Inflation bekommen, ist ja, dass sie nochmal um das Gleiche, also mindestens,
ja.
Ne? So, weil wir jetzt ja, das war ja ein Basiseffekt, ne? So, und das heißt, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Frau Schroten, herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie hier in Saarbrücken waren. Und ja, danke für die Erklärung.
Ja, bitte und ja, bin gespannt, wie es weitergeht.
Professor Dr. Mechthild Schroten von der Hochschule in Bremen zum Thema Inflation und wo die Reise dahin gehen kann. Und wir haben für euch in den nächsten Wochen ganz großartige Veranstaltung. Anfang Oktober, Michael, nach dem Tag der Deutschen Einheit legen wir richtig los. Wir haben zwei herausragende Referenten eingeladen zu zwei sehr aktuellen Themen. Michael, was haben wir denn geplant?
Also es geht los am 4. Oktober, am Dienstag, zur Tea Time. Und es geht um England, um Großbritannien, um die Monarchie. Elisabeth II. Ist ja gestorben, Charles III. Ist jetzt neuer König und Thomas Kielinger, der auch eine sehr erfolgreiche Biografie über die Queen geschrieben hat, wird bei uns aus London nach Saarbrücken kommen und uns was über die britische Monarchie erzählen, über Elisabeth II., über den neuen König und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, also ein spannender Nachmittag im Haus der Union Stiftung.
Genau, also wer noch mehr wissen will über das Leben von Elisabeth II. Und wer jetzt auch wissen will, ja, wer ist eigentlich Charles III., wer steckt hinter dem langzeitigen Prinz und Erbfolger, der jetzt auf dem Thron sitzt und wie wird sich die Monarchie vielleicht verändern? Der kommt am 4. Oktober zu uns ins Haus der Union Stiftung, zu Dieter. Michael hat es gesagt, um 16 Uhr geht's los, mal eine ganz andere Zeit, aber ich denke, dem Anlass sehr passend. Und am 5. Oktober gehen wir mal in die Mittagszeit. Um 12.15 Uhr laden wir nicht ins Haus der Union Stiftung, sondern in das Coworking Space Halle 4 in der Heilbergstraße nach Saarbrücken ein. Michael, wen haben wir dann zu Gast?
Ja, Professor Löschel von der Ruhr-Universität Bochum kommt zu uns und er wird uns was verraten, wie man die aktuelle Energiekrise meistern kann in Deutschland. Also brauchen wir beispielsweise die Atomkraft, um über den Winter zu kommen oder wie können wir das Gas kompensieren? Wie sieht es mit erneuerbaren Energien aus? Also es geht um Energie und es ist mal ein ganz anderes Format zur Lunchtime, 12.15 Uhr in der Halle 4, mitten in Saarbrücken. Wird, glaube ich, sehr, sehr spannend und da kann man die Mittagspause wirklich mit einem spannenden Thema bei uns verbringen.
Absolut. Also wenn ihr beide Referenten, Thomas Kielinger, den Autor und Biografen von Königin Elisabeth II. Und Professor Dr. Andreas Löschel, Energieexperte. Wenn ihr die beiden live erleben wollt, kommt vorbei, schaut euch an, wo das stattfindet, auf unserer Homepage unionsstiftung.de. Und wir werden die beiden natürlich auch nochmal in unserem Podcast einladen. Das heißt, in den nächsten Wochen bekommt ihr die auch hier zu hören. Und uns bekommt ihr in der nächsten Woche wieder zu hören. Bis dahin.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.